Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir haben heute ein neues Thema und zwar werden wir uns dem Thema der Verbundenheit widmen und es geht noch weiter, der Verbundenheit als Heilmittel gegen die Einsamkeit. Damit ist schon mal die Richtung vorgegeben und wir werden darüber sprechen, wie wir denn der Einsamkeit auf verschiedenen Ebenen begegnen können. Ich möchte eröffnen mit einem Zitat von John Donne, dem großen metaphysischen Dichter Englands, der ja sagte, niemand ist eine Insel, ganz für sich allein. Jeder Mensch ist ein Stück vom Kontinent, ein Teil vom Ganzen. Kann man es denn besser ausdrücken, Silvia? In Kürze, wie John Donne?
Also meine Formulierung ist, der Mensch ist primär ein soziales Wesen. Und wenn das mit der sozialen Einbindung und den Beziehungen einigermaßen gut funktioniert, kann man ein selbstständiges Individuum werden, was Verantwortung für sich, die anderen und die Welt übernehmen kann. In aller Kürze. Wir sind primär soziale Wesen.
Oder wie ja auch viele Leute sagen, wir sind ja ein Gemeinschaftswesen, ganz klar. Aber wieso fällt der Mensch denn immer wieder aus der Gemeinschaft so dramatisch heraus? Oder wie kann es denn sein, dass wir hier in Berlin leben, in einem Ballungsgebiet und die Menschen so einsam sind wie eigentlich nie zuvor?
Also ich möchte erst noch mal einen Unterschied formulieren. Es gibt die selbstgewählte, erwünschte Alleinsein, wo man ab und zu sich zurückzieht und jetzt in unserem Kontext zum Beispiel auch meditiert oder für sich ist oder ein bisschen nachdenkt oder mal alleine spazieren geht, wo man alleine ist, wo man sich besser spüren kann und auch die individuelle Beziehung, die wir zur Natur, zu der Welt um uns herum, zu anderen Menschen haben. Und dann die Einsamkeit, die uns zustößt, die wir jetzt nicht selber gewählt haben, die durch bestimmte Prozesse im Leben, die halt geschehen, eine Beziehung endet, ein Arbeitsplatz endet, man zieht irgendwie um, der eigene Beruf wird immer weniger wichtig, man muss sich umschulen lassen. Das heißt, es gibt eine Einsamkeit, die entsteht, wenn bestimmte Beziehungsnetze oder wie ich es manchmal sage, Säulen des Lebens im Wanken sind. Ich nenne sie mal kurz Familie, also jetzt in klassischen Begriffen, soziologische Liste, die Familie, das Wohnen und die Nachbarschaft, die Arbeit und die ganzen beruflichen Kontakte, dann interessanterweise auch die Gesundheit, aber klar, wichtig ist Gesundheit und dann traditionell die Religion. Wir können das natürlich jetzt in moderne Begriffe übersetzen, aber die Soziologie ging immer davon aus, wenn ein, zwei Säulen wanken, kann man damit in der Regel kreativ, konstruktiv umgehen. Wenn zwei oder drei wanken, also mehr als zwei, dann ist es schon etwas schwieriger. Und die Einsamkeit hat zugenommen, weil viele dieser Beziehungsnetze nicht mehr so stabil sind. Man arbeitet nicht mehr in der dritten Generation bei VW, wie das viele Männer gemacht haben, oder im Ruhrgebiet in der dritten, vierten, fünften Generation im Bergbau, oder es gibt Lokale seit fünf, sechs Generationen in der gleichen Hand und so weiter. Man zieht um, neuer Arbeitsplatz, jetzt kommt noch Homeoffice dazu. Die Leute, selbst wenn man selber länger in einer Wohnung lebt, dann ziehen die Leute im Haus um und so weiter. Und das macht alles, was es verändert unser Leben und ist ein Einfallstor für Einsamkeit.
So wie ich dich verstanden habe, ist, du hast ja die Unterscheidung gemacht zwischen Alleinsein, das ist eine Entscheidung, ja, eine Entscheidung, die wir treffen können, die wir auch treffen müssen, um uns wieder ganz klar selbst definieren zu können. Aber dass die Einsamkeit mehr etwas ist, das wie ein Schicksal auch über den Menschen hereinfällt, die er auch als schicksalhaft erlebt. Ja. Und wir können dem Schicksal ja auch etwas trotzen, würde ich sagen, an der Stelle und in die Verbundenheit gehen, die Verbundenheit stärken. Vielleicht wollen wir mal auf die Verbundenheit schauen.
Ja. Also Verbundenheit entsteht einmal ganz natürlich jetzt in der Familie, wenn man, also gut, ich bin noch in einer Großfamilie groß geworden mit 3 Generationen und Onkel und Tante haben da gelebt, bis sie geheiratet haben und so weiter. Also Nachbarn, mit denen wir eng was zu tun hatten, wo man sich gegenseitig die Kinder übernommen hat und gehütet hat und aufgepasst und abgeholt im Kindergarten oder in der Schule, so. Aber das hat natürlich auch nachgelassen. Es gibt halt eher jetzt diese Kleinfamilien. Und wenn man dann noch, gut, wenn man dann in einem Haus wohnt, wo mehrere Familien sind, wir haben das in den 70ern noch so gemacht, selbst mit unserer WG. Wir sind eingezogen und sind dann durchs Haus gegangen und haben angeklopft oder geklingelt und uns vorgestellt. Wir sind die neuen Mieter, die jetzt in der 2. Etage wohnen. Und ich hoffe, wir kommen gut miteinander aus. Wenn was ist, sagen Sie Bescheid. Ja? Also, das hat man früher noch gemacht. In manchen Gebieten macht man es auch noch. In Berlin ist es so ein bisschen das Kiezgefühl. Und es hat auch in den letzten 20 Jahren zugenommen, dass man im Kiez ein Fest macht, in der Straße ein Fest macht, wo man dann die Nachbarn wieder ein bisschen kennenlernt. Also es gibt beide Bewegungen, aber ja, die familiären Beziehungen sind lockerer geworden, die Familien sind kleiner. Ich zähle jetzt da auch zu langfristige Freundschaften. Ich habe viele Freundschaften, die über 50 Jahre dauern und das hilft natürlich, wenn es Menschen gibt, die uns über verschiedene Phasen des Lebens begleiten und uns kennen. Und ja, also mein Heilmittel ist Beziehungen pflegen, wertschätzen, pflegen, auch die kleinen, die niedrigschwelligen. Also wenn man dann immer im gleichen Laden einkauft, ja, irgendwann kennt man die eine oder andere Verkäuferin und dann fällt mal irgendwann ein freundlicher Satz, ach, Sie waren in Urlaub, ich habe Sie lange nicht gesehen oder irgend sowas. Das tut auch gut. Oder viele kenne ich, die zwar inzwischen, gut, ich bin jetzt halt 76, auf Rente sind oder in Rente sind, aber zum Teil berufliche Kontakte noch pflegen. Gerade im psychologischen Bereich, die haben noch zum Teil Kontakt zur alten Intervisionsgruppe oder so. Das ist auch wichtig. Oder man hat vielleicht einen Arzt oder eine Ärztin über viele Jahre und so, das hilft auch noch. Und inzwischen gibt es ja auch religiöse Gemeinden, also klassisch halt die Kirchengemeinde in den christlichen Konfessionen, aber es gibt auch lokale Meditationsgruppen, die zum Teil sehr lange bestehen. Und das ist auch ein Stück Verbundenheit, was wir leben. Also wertschätzen, was es an Beziehungen gibt und die pflegen und jetzt nicht mit Riesenansprüchen, dass ich mit jeder Person alles teilen können muss. Aber ich habe für bestimmte Themen meine Ansprechpersonen.
Ja, lass es doch vielleicht, weil du hast ja bereits die Religion oder auch die Spiritualität angesprochen. Inwieweit können wir denn hier die Verbundenheit auch wirklich spüren und nähren. Ich meine, der Buddhismus spricht ja davon, dass es ein Netz ist, in dem wir leben. Die Frage ist, wieso leben wir in einem Netz und wieso erlebt sich der Mensch so oft nicht in einem Netz lebend, auch wenn es doch sogar von der Naturwissenschaft bestätigt wird, dass alles mit allem verbunden ist, dass da niemand rausfallen kann. Und trotzdem, was kann denn gerade vielleicht auch deine Erfahrung aus dem Buddhismus, aus der Religion, die Meditation uns da auch ein Stück weit unterstützen?
Also die Meditationspraxis würde ich jetzt eher sozusagen dem selbstgewählten, erwünschten Alleinsein erstmal zuordnen. Ich muss auch ein Stück weit lernen, um erwachsen zu werden und selbstständig zu werden, alleine, ja, auf meinem Kissen oder Stuhl zu sitzen und mich im, so habe ich das gelernt, in den leeren Spiegeln, dass ich sozusagen mit Hilfe der Lehre mich selber besser erkenne, bemerke, was ich denke, sage und tue, welche Folgen das hat für mich und für andere. Und da kann man ja auch auf die Verbundenheit mit anderen achten. Das formuliere ich immer, wenn ich die Motivation und Absicht zu Beginn einer Übung vorschlage, möge sich mein Herz öffnen und ich die Verbundenheit mit anderen auf unterschiedlichen Ebenen immer mehr entdecken, darauf vertrauen, daraus leben Und da gibt es ja das klassische Bild in der tibetischen Tradition, dass wir umgeben sind von allen Wesen, egal wie sie sich jetzt selber identifizieren oder sehen, auch von allen Wesen, die wir zum Teil gar nicht kennen in anderen Regionen der Welt. Aber darunter sind auch, klassisch jetzt, links die Mutter und alle weiblichen Verwandten, rechts der Vater, alle männlichen Verwandten. Die Lamas sagen immer in der Nähe oder Entfernung, wie uns das angemessen scheint. Vor uns die Leute, die wir nicht leiden können, die wir doof finden, die wir schwierig finden, die uns nerven, die wir lieber eigentlich ignorieren. Und im Rücken alle die, die wir gerne haben, denen wir vertrauen. Und ich habe das in den Ende der 70er in Dharamsala kennengelernt, diese Vorstellung, ja, 1977, dass man alle Wesen um sich herum vorstellt, darunter eben die, die man kennt, und dass man sich immer ein, zwei Personen konkret vorstellt. Und wenn man das regelmäßig macht, dann merkt man viel mehr die Verbundenheit mit den anderen, vor allen Dingen bei mir auch immer wieder, wer sitzt da vorne seit Jahren, ja? Und wer, also die, die ich nicht leiden kann oder die ich schwierig finde, die ich lieber ignoriere, und wer ist hinter mir? Aber alle, und die ich mag, denen ich vertraue, die mir sozusagen den Rücken stärken, aber alle sind einbezogen. Selbst die Leute, die ich doof finde, die beziehe ich in meine Praxis ein, mögen auch sie glücklich sein, frei von Leid, voller Freude, in Gleichmut ruhen. Und irgendwie kapiere ich immer mehr, dass meine Einstellung und meine Muster und meine Biografie natürlich auch viel damit zu tun hat, wen ich da nicht so gut leiden kann, wen ich schwierig finde. Das hat ja auch mit Biografie und Lebenserfahrungen zu tun. Also das hilft mir wirklich sehr und ist mir bei jeder Meditation ganz kurz nochmal in Erinnerung zu rufen. Ich bin nicht allein auf der Welt. Es gibt ganz viele Wesen, Menschen um mich herum. Und dann, ich singe eben gern diesen Vers, mögen die Wesen nur Glück erleben, frei sein von Leid, voller Freude in Gleichmut ruhen. Das richtet mich aus, einmal auf die real existierende Verbundenheit, die es gibt. Ich kenne ja die Leute, ja? Aber auch auf eine positive Haltung ihnen gegenüber. Und ich weiß das ja, wenn ich eine positive Haltung zu anderen habe, geht es mir selber besser, als wenn ich durch die Gegend laufe und denke, ihr seid alle doof und dumm und ich mag euch nicht und ich finde euch schwierig, das ist, dann geht es mir nicht gut.
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, ob du vielleicht diese Art der Meditation später mal anleitest, weil die scheint mir wirklich sehr, 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 sehr fruchtbar, sehr, sehr gut zu sein, wenn ich sie mir gerade so vorstelle. Ist ja auch Teil der Metta-Meditation, wie ich das verstehe, aber du holst da hier einen ganzen Fundus an Menschen mit herein in den Raum.
Ja.
Und das dürfte in der Meditation ja dann auch die Möglichkeit sein, sich sehr verbunden zu fühlen.
Ja, aber das ist nur ein Schritt. Der andere Schritt ist, ich habe von Anfang an, ich unterrichte jetzt etwas über 40 Jahre, seit wir 81 im Frühjahr unser buddhistisches Zentrum in Niederbayern gegründet haben. Da kamen natürlich Leute zu uns und fragten, ja, was soll ich nach dem Kurs machen? Und dann haben wir immer wieder vorgeschlagen, schließt euch zu zweit, zu dritt, zu viert in eurer Region, in eurer Stadt, in eurer Gegend einfach zusammen und trefft euch je nach Möglichkeit ein, zwei, drei, viermal im Monat zu einer gemeinsamen Praxis. Und das kann man durchaus zu Hause machen, im Wohnzimmer, oder ich habe ja viele Frauen, die psychotherapeutisch arbeiten, dann haben die das oft in ihrer Praxis gemacht, oder eine Frau macht Yoga, macht es in ihrem Yogastudio. Ja, also das kann man aber auch zu Hause im Wohnzimmer machen. Und ich habe auch immer gesagt, nicht mehr als 6, 8 Personen, sonst wird es unübersichtlich. Und dann sitzt man zusammen, ich habe dann Tipps gegeben, je nach Bedürfnis dieser Personen, ob stille Meditation, Metapraxis, die grüne Tara-Praxis und so weiter. Und man sagt, und hinterher, wenn es irgendwie geht, trinkt ihr zusammen einen Tee und redet ein bisschen über die Praxis, wenn ihr das wollt. Und nach ein paar Jahren habe ich dann angefangen, Zweierteams zu empfehlen, sogenannte Tandems. Nach dem Kurs, immer am Ende des Kurses, habe ich einen Zettel ausgehängt, wer wünscht sich ein Zweiergespräch nach dem Kurs. Und wenn die eben nicht am gleichen Ort wohnten, aber irgendwie einen Draht hatten zueinander, da kann man halt, früher hat man halt telefoniert. Jetzt zoomen manche miteinander oder skypen oder so, damit sie sich auch sehen. Und das ist auch etwas, was unglaublich hilft, sich verbunden zu fühlen. Und da sind zum Teil Freundschaften entstanden. Gut, es gibt auch Verbindungen, die haben 4 Wochen gehalten und dann habe ich eine Mail gekriegt, es funktioniert nicht, weil unser Tagesablauf so verschieden ist. Also die eine hat immer Abendkurse und die andere hat kleine Kinder und was weiß ich was, geht nicht. Also die lokale Verbundenheit, die lokale Verbindung stärken und selbst wenn es dann nur einmal die Woche ist, das macht was. Und ich kann mich ja darauf freuen und das haben auch viele gesagt. Ich freue mich dann immer auf den Mittwochabend, Dienstagabend, Donnerstagabend. Da sehen wir uns wieder oder Sonntagvormittag, je nachdem, wie halt die Bedingungen sind. Und das tut gut, das ist wie so ein Anker.
Ja, und ich meine, ihr trefft euch dann hier ja auch immer wieder zu Retreats und zu Seminaren. Du bist jetzt ja im Lotus Vihara. Ja. Und es kommen ja wahrscheinlich viele Frauen, die du bereits seit langem auch kennst. Und dann ist das praktisch wieder eine Möglichkeit, sich in einem größeren Kontinuum zu treffen. Letztendlich Sangha.
Ja, und Sangha heißt ja verbinden, zusammen sein. Wobei ich immer unterscheide, man nimmt Zuflucht zur vertikalen Sangha, den Menschen, die uns lehren, leiten, begleiten. Und im Westen hat sich das etabliert, obwohl das in Asien nicht korrekt wäre, weil mit Sangha werden dort nur die Ordinierten bezeichnet. Aber hier im Westen benutzt man das Wort Sangha für jede Meditationsgruppe und deswegen benutze ich die Begriffe vertikale Sangha, derer, die uns lehren, leiten, begleiten und horizontale Sangha, mit denen wir zusammen üben. Ja, und das finde ich eine unglaubliche Hilfe und ich habe gemerkt, 1-2 Wochen Retreats im Jahr reicht nicht. Deswegen habe ich angefangen, relativ früh Wochenenden zu machen, natürlich auch als Einstiegsmöglichkeit. Und deswegen komme ich 3-mal im Jahr immer noch nach Berlin, obwohl ich jetzt im Schwarzwald wohne, dass die lokalen Menschen mich dann wenigstens 1-3-mal im Jahr sehen, weil ich ja jetzt auch aufgehört habe, lange Kurse zu geben. Wochenkurse, das machen jetzt meine autorisierten Schülerinnen, aber dadurch gibt es diesen Kontakt und meistens kenne ich die Hälfte der Gruppe, aber es kommt auch immer, oder manchmal 2 Drittel kenne ich, manchmal nur 1 Drittel und dann kommen wieder neue dazu, je nachdem, wo ich es mache. Manchmal kommen bei euch welche, die bei euch den Hinweis auf meinen Kurs gesehen haben. In Hamburg ist das auch so, im Zentrum, was Silvia Kolb damals gegründet hat, immer wieder in Freiburg auch. Da kommen dann Bekannte, Kolleginnen, Freunde, Ehemänner, Söhne inzwischen, Töchter von denen, die bei mir meditieren. Die kommen dann auf dem Wochenende mal und gucken sich das an, ob das was für sie ist. Ja, also, aber es ist auch ein Element der Kontinuität und deswegen habe ich das auch immer zu den gleichen Zeiten im Jahr gemacht. Also meine Wochenenden, damit die Leute sich darauf einstellen können. Also Zürich ist ja das beste Beispiel, ist immer Christi Himmelfahrt, weil die da am Donnerstag einen Feiertag haben. Dann mache ich mittwochabends meinen Vortrag. Die nennen das ja Auffahrt. Ja? Und am Donnerstag ist der Übungstag, Freitag habe ich frei und am Wochenende danach gehe ich immer nach Freiburg. Das wissen die und das buchen wir gleich die Räume. Und das ist auch schön, dieses Regelmäßige. Manche Kolleginnen machen das anders, die wollen immer wieder einen anderen Ablauf haben. Ich mache im Prinzip die gleichen Rhythmen. Und das tut auch gut. Es ist wie, ich meine, wissen wir ja von Feiertagen. Das ist irgendwie so eine Säule im Jahr,
Tradition. Eine
Orientierung.
Ja, diese menschliche Verbundenheit, von der du sprichst, die ist ja wirklich sehr tragend. Und trotzdem die Frage, gibt es nicht noch etwas drunter, unter dieser menschlichen Verbundenheit, was wir ja in der Religion finden, was wir in der Spiritualität finden, so wie ja Rilke sagte, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hände.
Ja.
Oder Leo Tolstoi schrieb, je einsamer jemand ist, desto deutlicher hört er die Stimme Gottes. Also die Frage, wie ist es mit einer ganz tiefen Verbundenheit mit einer höheren Wesen, mit dem Urgrund des Seins, das uns vor dieser Einsamkeit schützen kann oder uns die Einsamkeit vielleicht anders erleben lässt?
Ja, also ich habe am Anfang schon einsam und allein unterschieden und mein Eindruck ist, dass dieses gewählte Allein sein, wo wir still werden und uns mit bestimmten Themen immer wieder beschäftigen, ob das jetzt liturgisch ist, dass wir bestimmte Sätze wiederholen oder Lieder singen oder eine bestimmte Hingabepraxis wie Grüne Tara immer wieder machen oder eine bestimmte emotional anrührende Praxis wie die Metta-Praxis, Freundlichkeit einüben, ja, Mitgefühl einüben, was auch immer wir da machen. Es kann sein, dass das uns so beruhigt, dass unser Herz sich öffnet für eine Stimme, ja, im Christlichen würde man sagen, für die Stimme Gottes, für die tiefen Dimensionen des Lebens. Und das kann man allerdings nicht erzwingen, man kann es nicht herstellen, aber man kann ein bisschen experimentieren, welche Übungen hilfreich dabei sind. Und ich habe gemerkt, ich bin ja liberal-bartisch-katholisch sozialisiert mit Maria und für mich hat der Katholizismus als Kind sehr positiv funktioniert in einer sehr liberalen, gemischten, evangelisch-katholisch gemischten Gemeinde, auch in meiner Familie evangelisch-katholisch gemischt bis zu meinen Ur-Ur-Urgroßeltern. Das hilft natürlich, sodass ich gemerkt habe, eine Hingabepraxis mit Singen, Mantra singen, bestimmte Gebete singen, berührt mich sehr und öffnet mein Herz. Und da muss man halt ein bisschen gucken, wie man tickt und das probiere ich halt in meinen Kursen aus und ich erkläre im Prinzip drei Säulen immer. Stille Meditation, wo man einfach nur in die Stille geht, mit dem Atem halt ein bisschen als Geländer, 5, 10, 20% Aufmerksamkeit beim natürlichen Atemrhythmus. Und für manche ist das die Bedingung oder der Kontext, wo plötzlich in der Stille irgendwas sich öffnet. Bei anderen sind es eher die thematischen Übungen, Liebe, Mitgefühl, Freude, Gleichmut, die können eher über so etwas, über solche geleiteten Übungen, die sie in Verbindung bringen mit bestimmten Verbundenheitsgefühlen, darüber diese Dimension entdecken und andere eher über eine Hingabepraxis, wie Grüne Tara oder, ja gut, Buddha-Verehrung wird jetzt nicht so häufig geübt, aber Avalokiteshvara, Buddha des Mitgefühls, also da gibt es verschiedene Angebote aus der tibetischen Tradition, die diesem Hingabewunsch der Menschen entsprechen. Und man muss ausprobieren und ich biete immer alle drei Arten der Übung in den Kursen an und sage, probiert aus, mal 2 Monate die Übung primär, 3, 4 Mal die Woche und vielleicht einmal Grüne Tara-Praxis und einmal eine thematische Übung in der Woche. Einfach probiert, was funktioniert und die Leute sind verschieden. Und es gibt auch Phasen im Leben. Ich habe eine bestimmte Phase, ich glaube 15 Jahre lang habe ich primär Grüne Tara-Praxis gemacht. Dann habe ich irgendwann im Zen das stille Sitzen entdeckt in einer unglaublich produktiven, kreativen Weise. Dann habe ich eben diese Meditation ohne Stütze gemacht, mit ein bisschen Stütze, also Atem als Geländer, aber nicht als Hauptpraxis. Und es ist einfach verschieden. Und ich mache meistens einmal die Woche irgendeine geführte Übung. Wenn es irgendeinen Konflikt mit jemandem gibt, dann nehme ich halt eine der Übungen, die ich kenne und schaue mich im Spiegel der Lehren an. Aber mit der Zeit kann so ein tiefes Vertrauen entstehen, wachsen, blühen. Aber man kann es nicht herstellen oder erzwingen. Das ist ein Irrtum, dem viele Leute unterliegen. Mit der richtigen Methode kommt man dahin. Es gibt nur die Methode, die für mich in der Lebensphase, wo ich bin, passt und irgendwas öffnet, berührt.
Ja, das ist sehr, sehr lebensweise, weil ich glaube schon, dass es doch einige Menschen gibt, die in der verkehrten spirituellen Tradition unterwegs sind. Ich kenne das gerade aus dem Zen, dass Menschen so lange in die Stille gehen und immer einsamer werden und immer verzweifelter eigentlich, ja. Weil sie vielleicht extrovertierte Menschen sind und vielleicht eine andere Art und Weise nutzen sollten, um die Verbundenheit zu erfahren. Ja, das ist gut, dass du da verschiedene Wege vorschlägst.
Ja.
Ja, das ist sehr, sehr.
Ich weiß nicht, ob du diesen Witz kennst, den haben wir im Dachverband der Deutschen Buddhistischen Union ist der irgendwie immer wieder kursiert in verschiedenen Varianten. Die Protestanten gehen zum südlichen Buddhismus, weil da alles aufgeschrieben ist, weil da alles in den Lehrreden steht und man weiß genau, wie man sich verhalten soll und klare ethische Regeln und so weiter. Die Katholiken, die Ex-Katholiken, die gehen zu den Tibetern, weil da wird gesungen und da darf man sich bewegen in der Meditation und da gibt es Weihrauch und schöne Brokatgewänder und irgendwas mit vielen Kerzen und Hingabe und die grüne Tara erinnert natürlich an Maria und so. Aber Avalokiteshvara erinnert ein bisschen an Jesus, ja? Und im Chinesischen gibt es Kuan Yin, eine wunderschöne weibliche Göttin, die ein Kind auf dem Arm hat. Das denkst du, das ist Maria mit dem Jesuskind, ja? Und die frustrierten Intellektuellen, die erschöpften Intellektuellen, die gehen zum Zen, da müssen sie nicht mehr denken. Haben wir einfach ein bisschen witzig gemacht, aber man muss halt gucken, was passt individuell zu der Struktur. Und deswegen betone ich immer wieder, man kann nicht mit Apps und Büchern Meditationspraxis lernen. Man braucht eine Person, die einen begleitet, weil die uns durch die Bekanntschaft miteinander auch hinweisen kann, dass wir die Lehren in einer unangemessenen Weise anwenden, um unsere Egozentrik, um unsere eingefahrenen Muster zu stärken und nicht, um sie zu lockern. Ja, und das ist für mich die Definition von Lehrerin-Schülerin-Verhältnis. Ich sage immer, wenn Sie mich fragen, willst du meine Lehrerin sein, kann ich deine Schülerin, sage ich, du, dann, das beginnt da, wo du mir erlaubst, dass ich dir spiegle, wie ich dich wahrnehme. Also du erzählst mir, was du übst und ich sage dir offen und ehrlich, ob ich das angemessen finde, was du da machst oder nicht. Das ist für mich das Kriterium, um Schülerin werden zu können. Ich kann auch einfach höflich sein und sagen, ja, dann probier das doch weiter oder probier doch mal was anderes. Aber es gibt eine andere Intensität und Lebendigkeit und Begegnung, wenn sie mir erlauben, sie auch in Anführungszeichen auch mal zu kritisieren. So, das ist. Und ich meine, ich betone halt immer wieder die Verbundenheit, weil ich das ja mitkriege, wie vereinsamt manche Menschen sind, aber ich auch mitkriege, wie inspiriert sie sind, dass sie sich eben einmal in der Woche mit ihrer Tandempartnerin oder ihrem Partner verständigen, telefonieren, miteinander reden oder mal Kaffee trinken gehen oder was die lokale Gruppe an Stärkung und Stabilität gibt, einfach weil man sich da verbunden weiß. Gemeinsame Interessen teilt. Aber dass sich die sozialen Bezüge, die traditionell halt entstanden sind, lockern, das ist halt ein Zeitgeist auch. Und vielleicht auch ein bisschen falsch verstandene Individualität, die dann eher in Egozentrik kippt. Aber ich meine, das kann man ja sehen und drüber reden.
Ja, ich glaube, das ist nochmal Thema für einen eigenen Podcast, ja. Nochmal auf die gesellschaftliche Struktur zu gucken, die ja wirklich die Egozentrik und den Egoismus fördert. Und was wir dann da tun können als Individuum, ich schätze, das sollten wir nochmal in einem eigenen Podcast besprechen.
Ja.
Und jetzt haben wir wirklich tief geguckt in die spirituelle Praxis, wie die uns in die Verbundenheit bringen kann und aus der Einsamkeit. Und du hattest da vorhin diese schöne Übung, nee, Übung ist das verkehrte Wort, aber diese Meditation, die wir vielleicht anschließend gemeinsam
machen. Die machen wir jetzt zusammen.
Sehr schön.
Ja, gerne.